Wir machen weiter mit 1. Petrus Kapitel 4, Vers 13. Ich lese 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Wir hatten schon gesehen, dass Gläubige Anteil haben an den Leiden des Christus, so wie es hier heißt. Und hier heißt es sogar, in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Könnten wir auch anders sagen, desto mehr wir Anteil haben, desto mehr haben wir Grund, uns zu freuen. Denn es heißt ja, in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Also Leiden um des Herrn willen ist kein Grund zur Klage laut der Schrift, sondern zur Freude. Und wir wollten noch etwas betrachten, was sind denn die Auswirkungen oder die Ergebnisse des Leidens? Was wird dadurch bewirkt, dass wir mit Christus leiden? Und es gibt einige Dinge, die uns die Bibel hier zeigt und herausstellt. Das Erste, das hatten wir schon gesehen, das ist, dass Leiden auch zu Freude führt. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, wir haben einige Stellen schon betrachtet, dass die Gläubigen sich gefreut haben, nachdem sie geschlagen worden waren, nachdem sie misshandelt worden waren, da freuten sie sich, dass sie würdig geachtet worden waren, um des Herrn willen zu leiden. Das heißt, wir haben nicht nur die Aufforderung, dass wir uns freuen sollen, wenn wir leiden, sondern die Freude ist auch ein Ergebnis oder eine Auswirkung des Leidens. Deswegen gehen wir auf die Stellen jetzt nicht weiter ein, denn wir haben schon einige gesehen. Ich möchte zu dem nächsten Punkt, zu dem zweiten Punkt kommen, und das sehen wir im Philipperbrief. In Kapitel 3, ich lese ab Vers 7, Vers 7 bis 11. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Und speziell der Vers 10, der uns sagt, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Es gibt hier natürlich in dieser Stelle einige grundlegende Sachen. Nämlich die Aussage, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, ist etwas sehr Grundlegendes. Jeder Gläubige sollte verstanden haben, dass wir nicht aufgrund von unserer eigenen Gerechtigkeit gerettet werden, sondern aufgrund einer fremden Gerechtigkeit. Und nicht irgendeiner fremden Gerechtigkeit, sondern diese fremde Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt, wie es hier heißt. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist die Grundlage der Rechtfertigung, ist das Erlösungswerk des Herrn Jesus, der am Kreuz alle Genüge geleistet hat, alle Forderungen erfüllt hat und den Preis bezahlt hat, der nötig war, um uns zu erlösen, nämlich mit seinem eigenen Blut, seinem Leiden und Sterben hat er gesühnt und hat uns somit erlöst. Und die Gerechtigkeit, diese fremde Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes kommt durch den Glauben auf uns. Wenn wir an das Evangelium glauben, darauf vertrauen, natürlich in dem Bewusstsein, dass wir Sünder sind, das dürfen wir nicht ausklammern. Wir haben ein Problem, das Grundproblem ist die Sünde, wir sind Sünder und wir haben nur die Verdammnis verdient. Und auch das muss man verstehen, um gerettet zu werden. Man kann nicht einfach sagen, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, wenn wir nicht verstanden haben, dass es einen Grund hatte, dass Jesus gestorben ist. Dann können wir auch nicht gerettet werden. Der Grund ist, dass wir Sünder sind und dass wir auswegslos verloren sind. Und auf dieser Grundlage gibt es nur einen Ausweg, nämlich das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Und die Folge natürlich ist, die Folge, dass wir an das Evangelium glauben und darauf vertrauen und eine andere Gerechtigkeit bekommen, die Folge ist, dass wir auch nicht mehr in den alten Sünden leben wollen. Also eine wahre Umkehr und Werke der Gerechtigkeit, die Gott wohlgefällig sind, jetzt nicht die Werke des Heils, sondern die Werke, die folgen einem wahren rettenden Glauben. Diese Werke sind Erkennungszeichen einer wirklich geschehenen Wiedergeburt. Und das ist etwas Grundlegendes, was Paulus hier ausführt. Aber er geht noch weiter. Er sagt, neben dem, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, auch noch grundlegend, sollte ein Anliegen jedes Gläubigen sein, den Herrn Jesus zu erkennen, ihn mehr und mehr zu erkennen, in der Kenntnis zu wachsen. Und die Kraft seiner Auferstehung, ich denke, beides Dinge, um die ein Gläubiger weiß und in denen er auch wächst im Laufe des Glaubenslebens im Rahmen der Heiligung. Also um ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Auch das möchte Paulus erkennen bzw. erfahren, die Gemeinschaft seiner Leiden. Indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Das ist sein Anliegen. Er möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren und so, oder das, was geschieht, indem er seinem Tod gleichförmig wird, also indem er selbst geschmäht wird, indem er selbst verachtet wird, indem er selbst Schweres durchmacht, um des Herrn Jesu willen. Und wir hatten das bereits gesehen, jeder Gläubige erfährt das bis zu einem gewissen Grad. Jeder Gläubige leidet bis zu einem gewissen Grad um des Herrn willen und hat Anteil an den Leiden des Christus. Die Bibelstellen haben wir schon betrachtet. Aber nicht jeder Gläubige leidet gleichermaßen und nicht jeder Gläubige stirbt um des Herrn willen. Das ist klar. Viele Gläubige lassen ihr Leben um des Herrn willen, aber nicht alle. Und hier, wo wir leben, sind es die wenigsten. Vielleicht sogar keine, vielleicht sogar niemand. Oder wisst ihr von jemandem? Es ist nicht auszuschließen, dass es Gläubige gibt, die getötet werden, weil sie in eine Auseinandersetzung geraten, um des Evangeliums willen. Das ist auch hier in Deutschland nicht ausgeschlossen, aber hier gibt es keine systematische Verfolgung, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Dass es Gefängnis und so etwas gibt, das ist auch hier der Fall. Das wissen viele nicht, aber es ist auch hier in Deutschland der Fall, dass Gläubige ins Gefängnis müssen. Und zwar nicht wegen dem grundsätzlichen Evangelium, sondern wegen anderen Fragen, die eigentlich in Anführungsstrichen sekundär sind, aber dann eben doch nicht so sekundär. Und Paulus sagt hier, er hat dieses Anliegen, diesen Wunsch, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erfahren. Und dadurch sehen wir auch, es gibt eine Dimension der Erkenntnis des Herrn Jesus, die wir nur erlangen, indem wir die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren. Das heißt, es kann sein, wenn wir praktisch unser bequemes Leben leben, ich sage es mal bequem im Vergleich zu Gläubigen in Ländern, die sehr schlimm verfolgt werden, die ständig Angst haben müssen um ihr Leben, die nicht wissen, ob sie den nächsten Tag noch erleben, um des Herrn willen. Im Vergleich dazu haben wir ein bequemes Leben. Wenn wir dieses bequeme Leben leben bis zu unserem Tod, dann gibt es eine Dimension der Erkenntnis des Herrn, die wir nie erfahren, also nie auf dieser Erde. Und deswegen ist nachvollziehbar, dass Paulus sagt, er möchte das aber erfahren. Er möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren und er ist auch bereit, alles zu geben für den Herrn und wirklich auch bis in den Tod zu gehen. Das sehen wir selbst, als Paulus mehrmals darauf hingewiesen wird, wenn er nach Jerusalem zieht, dann erwarten ihn Leiden bis hin sogar zum Tod, wird ihm gesagt. Und er sagt, er ist bereit, um des Namens des Herrn willen auch zu sterben. Und er geht trotzdem hin. Da sehen wir, dass er davor nicht zurückgeschreckt hat, sondern wirklich das, was er hier im Philipperbrief sagt, auch gelebt hat, dass er diese Gemeinschaft erfahren wollte. Er wollte den Herrn mehr erkennen auf dieser Erde. Er wollte nicht sagen, erst wenn ich in der Ewigkeit bin, sondern auf dieser Erde wollte er ihn mehr erkennen. Und das beinhaltet natürlich auch, diese Erkenntnis zu haben oder diese Erfahrung zu machen, seinem Tod gleichförmig zu werden. Und wenn wir das betrachten, wenn wir uns überlegen, wie weit wollen wir eigentlich kommen auf dieser Erde, während wir hier sind, wie weit wollen wir kommen in der Erkenntnis des Herrn? Dann müssen wir uns fragen, werden wir diese Erkenntnis erfahren? Also werden wir die Gemeinschaft seiner Leiden erfahren? Und ich wiederhole jetzt das, was ich letztes Mal gesagt habe, dass es nicht darum geht, sich um jeden Preis einer Gefahr auszusetzen. Wie es dieses Negativbeispiel, was ich schon öfters erwähnt habe, im Römischen Reich war, wo man provoziert hat, um verhaftet zu werden, um eventuell getötet zu werden, das war dann ein falsches Verständnis. Aber doch bereit zu sein, alles für den Herrn zu geben und wenn auch es bedeutet, dass man eventuell stirbt. Also zum Beispiel ein Missionsgebiet nicht ausschließen, in dem Gefahren vorhanden sind. Dass man nicht von vornherein sagt, das kommt für mich nicht in Frage. Damit meine ich jetzt auch nicht, dass man jetzt bewusst in ein Land geht, wo Missionieren unmöglich ist. Also diese Aktionen, wo man illegal über die Grenze nach Nordkorea einreist oder sowas in die Richtung. Da muss man auch vorsichtig sein, dass man jetzt nicht sich so ein Ziel gleich raussucht. Aber es gibt Menschen, die sind bereit, in arabische Länder zu gehen, dort als Missionare tätig zu sein. Und sie wissen, sie riskieren ihr Leben, sie setzen ihr Leben aufs Spiel sozusagen, um diesen Dienst zu tun. Und dann kann es aber andere Gläubige geben, die sagen, mir liegen diese Menschen zwar am Herzen, aber in diese Gefahr, da möchte ich mich nicht begeben. Und wenn das so ist, dann ist es ja so, dass man eben diese Gemeinschaft seiner Leiden scheut, obwohl es ein Wachstum in Erkenntnis des Herrn eben bedeutet, den Paulus, das sehen wir hier, Paulus auf jeden Fall erfahren möchte. Und die Art und Weise, wie Paulus das Evangelium verkündigt hat und weitergegeben hat, da sehen wir, er hat nicht vor Gefahren zurückgescheut. Er wusste, wenn er jetzt an einen Ort geht, zum Beispiel in Ephesus, wo der Götzendienst so gegenwärtig war, wenn er da jetzt anfängt, das Evangelium zu verkündigen, dann wird Widerstand kommen. Und trotzdem hat er es getan. Er hätte sich auch sagen können, gut, ich suche mir jetzt einen Ort raus, wo vielleicht der Götzendienst weniger verbreitet ist, vielleicht sind die Menschen da offener. Also so typisch menschlich pragmatisch gedacht. Das hat er aber nicht getan, sondern er ist oft genau dahin gegangen, wo die Finsternis besonders groß war. Ja, auch in Athen, da wird er gesagt in der Apostelgeschichte, da ergrimmte sein Geist, weil die Stadt voller Götzenbilder war. Und da hätte er auch sagen können, also hier probiere ich es erst gar nicht. Ich reise weiter, aber er tat es. Er verkündigte auch dort das Evangelium und verkündigte die Auferstehung des Herrn Jesus, die Auferstehung aus den Toten, was er den Griechen ein besonderes Ärgernis war. Und auch das tat er. Auch da hätte er sagen können, also das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen raus. Ich verkündige jetzt andere Wahrheiten der Schrift. Lass diese Wahrheit raus, um nicht so stark anzuecken. Aber auch hier tat er es. Und gut, in Athen ist jetzt keine Gemeinde entstanden. Er zog dann letztendlich auch weiter. Aber so war sein Dienst. Sein Dienst war immer verbunden mit dieser Bereitschaft, mit der Bereitschaft und sogar dem Wunsch, nicht nur die Bereitschaft, sogar dem Wunsch, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erfahren. Also diese Erkenntnis, die wollte er haben, und diese Erkenntnis, die liegt eben darin, dass man durch die Nachfolge, durch den Dienst, durch das Leiden, das sich daraus ergibt, dann Christus immer ähnlicher wird. Und eben, das ist ein Punkt, das möchte ich immer wieder hervorstellen, diese Erkenntnis, die bekommen wir nicht auf theoretischem Weg. Natürlich bekommen wir sie in dem Sinne auf theoretischem Weg, dass wir davon in der Schrift lesen, dass wir in der Schrift diese Wahrheiten wissen, also diese Wahrheiten in dem Sinne können wir durchaus erkennen, aber Leiden um Christi willen funktioniert eben nur durch Leiden. Ja, das funktioniert eben nicht, indem wir auf dem Sofa sitzen und unsere Bibel lesen. Da, durch die Schrift erkennen wir natürlich die Grundlage, die theoretische Grundlage dieser Dinge. Aber trotzdem, wenn ich auf dem Sofa sitze und lese, dass Jesus gelitten hat und dass Gläubige leiden müssen, dann leide ich ja in dem Moment noch nicht. Ja, vielleicht kommen mir Gläubige in den Sinn oder ich weiß von Gläubigen, die leiden, und leide mit ihnen mit. Das ist ja auch ein biblisches Prinzip, dass man mit anderen mitleidet, Leiden denn auch beisteht, vielleicht auch Kontakt aufnimmt und versucht, ihnen zu helfen. Auch das ist ein Bereich, der von der Schrift her wichtig ist. Aber erfahrungsgemäßes Leiden, das erfährt man eben nur durch Leiden. Und das wollte Paulus erfahren, das wollte er erkennen. Er wollte genau das haben, die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Nun kommen wir zum nächsten Punkt. Davon lesen wir in Römer 5. In Vers 3 lesen wir: Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Das sagt auch wieder Paulus. Wir hatten schon gesehen im 2. Korintherbrief, dass er wohlgefallen hat an Bedrängnissen, an Ängsten, an Nöten um des Christus willen. Und hier sagt er, er rühmt sich in den Bedrängnissen, weil er weiß, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Natürlich, wenn wir bedrängt werden, gibt es zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist nachzugeben und die andere ist auszuharren. Und bei wahren Gläubigen sollte das Ergebnis sein. Ausharren. Ausharren wird bewirkt, natürlich durch die Gnade des Herrn. Und wenn wir immer wieder lernen, auszuharren, standhaft zu sein, dann werden wir darin natürlich gestärkt. Deswegen bewirkt die Bedrängnis standhaftes Ausharren. Wenn wir wieder in Bedrängnis kommen, dann reagieren wir schneller mit Ausharren, als wenn wir vielleicht das erste Mal in unserem Leben in Bedrängnis kommen. Also in unserem gläubigen Leben. Somit bewirkt die Bedrängnis Ausharren. Und es geht weiter, die Standhaftigkeit, aber Bewährung. Der Glaube wird bewährt, das haben wir auch schon im Petrusbrief gesehen. Der Glaube muss bewährt werden. Die Bewährung kommt. Und durch diese Bewährung, haben wir gesehen, wird im übertragenen Sinne die Schlacke von den Edelmetallen getrennt. Und das ist auch ein Prozess, durch den wahre Gläubige von falschen Gläubigen geschieden werden. Es kann nämlich sein, dass Gläubige, beziehungsweise dass scheinbar Gläubige, sagen wir es mal so, jahrelang eine Gemeinde besuchen, nicht auffallen, einfach Teil der Gemeinde sind und es herrscht Frieden, es herrscht keine Verfolgung, also kommen sie auch weiterhin. Die anderen erkennen nicht unbedingt, dass sie nicht wahre Gläubige sind, denn dazu ist unter Umständen diese Bewährung nötig. Ich sage unter Umständen, denn es gibt noch andere biblische Wahrheiten, dass der Sünder in der Versammlung der Gerechten nicht bestehen kann und so weiter. Oft wird jemand, der nicht wirklich gläubig ist, durchaus offenbar, auch wenn keine Verfolgung oder so kommt. Aber doch wissen wir auch durch die Schrift, dass dieser Zeitpunkt oft erst wirklich eintritt, wenn Verfolgung kommt. Dass dann einige, die nicht echt sind, erst zu diesem Zeitpunkt offenbar werden und vorher waren sie noch gar nicht aufgefallen. Und das muss auch geschehen, denn der Herr Jesus möchte eine heilige Gemeinde haben. Und er benutzt Leid, er benutzt Verfolgung, er benutzt Bedrängnis, um seine Gemeinde auch zu reinigen. Das ist auch ein Gedanke, den Petrus noch aufgreift in unserem Kapitel, in dem wir gerade sind. Das Gericht fängt beim Haus Gottes an. Das werden wir dann noch genauer betrachten. Also Bedrängnis bewirkt standhaftes Ausharren, Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Könnte man sagen, wir haben doch schon eine Hoffnung. Ich denke, auch hier wird diese Hoffnung noch mehr gestärkt. Wenn wir das erfahren haben, wie wir durch diesen Prozess des Ausharrens, der Standhaftigkeit geführt worden sind, wird auch unsere Hoffnung, unsere lebendige Hoffnung gestärkt. Und die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, heißt es in Vers 5. Es ist also keine leere Hoffnung, sondern es ist eine reale, wahre Hoffnung. Und natürlich ist es so, dass diese noch stärker ist. Wir nehmen jetzt mal den Umkehrschluss. Auch wahre Gläubige können Zweifel bekommen an ihrer Wiedergeburt, wenn alles ruhig und friedlich ist. Keine Bewährungsproben, alles scheint gut zu laufen. Das kann auch bei wahren Gläubigen zu einem Konflikt führen, dass sie sich denken, bin ich eigentlich echt? Wo gebraucht mich Gott? Wo wirkt er? Wo führt er mich durch diese Dinge durch? Durch diese Nöte, die vorhergesagt sind? Wenn dann aber dieser Prozess beginnt und man das alles durchmacht, dann ist diese Hoffnung gestärkt. Die Hoffnung, die dürfen wir vorher auch schon haben, aber sie wird durch diese Erfahrungen weiter gestärkt und geschärft und sie lässt nicht zu Schanden werden. Gott ist treu. Er ist natürlich treu, unabhängig davon, wie viel Leiden und wie viel Nöte wir durchgemacht haben. Er ist treu. Aber er ist nicht treu gegenüber denjenigen, die nicht echt sind. Auch das müssen wir natürlich betonen. Seine Treue gilt den wahren, wiedergeborenen Gläubigen. Die wird er niemals verlassen. Die gehören zu seinen Schafen, die er niemals loslässt. Sonst müssten wir seine Treue in Frage stellen. Das schwächste Schaf wird er bewahren und durchführen und zum Ziel bringen und auch durch diese Bewährungsproben hindurchführen, weil eben seine Hoffnung nicht zu Schanden werden lässt. So wie wir ja auch wissen, keiner wird zu Schanden. Und keiner heißt keiner. Und wenn einer zu Schanden wird, dann haben wir ein Problem. Dann ist ja doch einer zu Schanden geworden. Aber ein Anrecht auf diese Zusage, auf diese Verheißung hat nur, wer wirklich echt, wer wirklich wiedergeboren ist. Der kann wirklich sagen und von ganzem Herzen betonen und bezeugen, keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hat, welcher den lebendigen Glauben hat. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wohnt im Gläubigen permanent und durch den Heiligen Geist ist auch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Nur warum kommt diese Aussage gerade jetzt, wo er hier gesprochen hat von Bedrängnissen, von Standhaftigkeit, von Hoffnung? Ich denke, weil all diese Dinge, die Liebe Gottes ist zwar grundsätzlich da, ausgegossen in die Herzen der Gläubigen, aber die Erfahrung dieser Liebe wird auch gestärkt durch diesen Prozess. Das heißt, wenn wir leiden, dann erfahren wir auf ganz besondere Art und Weise die Liebe Gottes. Und das drückt auch Petrus aus, indem er sagt, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Eine Stelle, die wir natürlich auch noch vertiefen werden. Da sehen wir, dass der Heilige Geist ganz speziell, auf ganz besondere Art und Weise wirkt bei denen, die solche Dinge durchmachen, die leiden um des Herrn Willen. Eben, das war der dritte Punkt, ausharren. Und wir wollen eine weitere Bibelstelle betrachten, 2. Korinther. Das ist ein ähnlicher Punkt, muss man dazu sagen. 2. Korinther 4. Ich lese ab Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Also Paulus spricht hier speziell als Apostel und betont, wie viel er und seine Mitarbeiter durchmachen müssen, im Vergleich zum Beispiel zu den Korinthern. Deswegen macht er diesen Kontrast. Und das, was besonders hervorsticht, ist, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Also ein weiterer Punkt, eben verwandt mit dem anderen, das Leiden. Und, ich meine jetzt mit dem Punkt vom Philipperbrief, das Leiden und die Tatsache, dass er dem Tod Jesu gleichförmig wird, auch in ganz spezieller Weise das Leben Jesu offenbar macht. Ja, wie wird es offenbar? Es wird sicher offenbar dadurch, dass er verherrlicht wird und dass dadurch, dass Gläubige diese Gemeinschaft des Leidens erfahren, dass auch das Leiden Jesu in gewisser Weise offenbar wird, weil sie leiden ja um des Herrn Willen und sie sind sein Leib und sein Leib leidet. Und indem man Jesu gleichförmig wird in seinem Leiden, wird man auch in dem Sinne Jesu ähnlicher und sein Leben wird offenbar, seine Kraft wird offenbar. Er ist wirksam in denen, die leiden auf ganz besondere Art und Weise. Und wenn wir da Zeugnisse betrachten, dann können wir auch das sehen, wie nämlich solche, die gelitten haben bis in den Tod, ein Zeugnis waren für andere. Und dass andere nicht gesagt haben, der hält aber viel aus, der ist aber dickköpfig. Ja, egal, was man ihm antut, er verleugnet den Herrn Jesus nicht. Das kann die Reaktion auch sein. Aber viele sind durch diese Erfahrung, dass sie andere haben leiden sehen, zum Glauben gekommen, haben den erkannt, der eigentlich dahinter steht, haben den erkannt, für den sie leiden, um dessen Willen sie leiden, nämlich den Herrn Jesus, und sind zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Und somit ist auch das Leben Jesu offenbar geworden. Natürlich dürfen wir nicht übersehen, dass auch die zukünftige Herrlichkeit hier mit reinspielt. Und auch da schauen wir noch eine andere Bibelstelle an. Das Leben Jesu wird natürlich dann richtig offenbar, wenn die Verwandlung des Leibes geschieht. Es wird offenbar in seiner Kraft, während wir hier auf der Erde sind. Es wird offenbar dann vollkommen, wenn der Gläubige verwandelt wird bei der Entrückung. Und dann bei dem Herrn ist alle Zeit und dann wirklich einen neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib bekommt. Dann die letzten beiden Punkte. Erstens, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 12. Ich lese ab Vers 11. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir sehen erstmal in Vers 11, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Eine direkte Folge, wir sterben und das führt dazu, dass wir mitleben. Inwiefern sind wir gestorben? Wir sind gestorben dadurch, dass wir mit Christus gestorben sind. Jeder Gläubige, der wirklich wiedergeboren ist, hat das erfahren, weiß, dass er mitgestorben ist, er ist mit ihm gekreuzigt, er ist gestorben, er ist begraben und er ist auferweckt zu einem neuen Leben. Das sagt uns der Römerbrief, Kapitel 6, ganz unmissverständlich. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Auch eine Aussage, die wir vom Herrn Jesus selbst kennen. Wir haben hier das Ausharren und das führt dazu, dass wir mitherrschen. Und dadurch sehen wir, dass jeder Gläubige aufgerufen ist, auszuharren und dass bei jedem Gläubigen das Ausharren auch eintreten muss. Denn es heißt, wenn wir ausharren, so werden wir mitherrschen, wenn wir verleugnen, so wird auch er verleugnen. Das heißt, ein Verleugnen des Herrn führt dazu, dass auch er verleugnet. Nun müssen wir aber beachten, wie diese Stellen, andere Stellen, wo es darum geht, geschrieben sind, nämlich so, dass nicht ein einmaliges Versagen gemeint ist, sondern hier geht es um etwas Grundsätzliches. Der Gläubige ist grundsätzlich dazu berufen, zu leiden mit dem Herrn. Er ist grundsätzlich dazu berufen, auszuharren. Und er hat eben diese Aussagen, wie wir schon andere Stellen gesehen haben, dass der Herr Jesus auch die Bewährung des Glaubens schenkt. Denn bei der Bewährung des Glaubens, da geht es nicht darum, dass Gott herausfinden möchte, wer ist wirklich gläubig oder wer nicht. Es heißt ja in der Bibel, der Herr kennt die Seinen. Er weiß ganz genau, wer wirklich gläubig ist und wer nicht. Bei der Bewährung des Glaubens geht es darum, dass herauskommt, wer wirklich gläubig ist und nicht und wer nicht. Gott möchte es nicht wissen, er weiß es, er kennt die Seinen, aber durch diese Bewährung wird genau das bewirkt, die wahren Gläubigen werden offenbar. Da kommt es also heraus. Und so wird ein wahrer Gläubiger nicht dauerhaft den Herrn verleugnen. Und das sagt uns auch das Beispiel oder das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Wir haben hier verschiedene Situationen, wo der Same fällt. Und nur da, wo er auf das gute Erdreich fällt, da gibt es beständige Frucht. Und bei den anderen Beispielen, da wird alles erstickt. Und diese anderen drei Beispiele sind Beispiele von nicht Wiedergeborenen, von Nichtgläubigen. Und da sehen wir, auch Jesus erwähnt ausdrücklich Verfolgung. Und durch dieses Gleichnis wird deutlich, dass da, wo keine echte Wiedergeburt geschehen ist, wo also der Same nicht auf das gute Erdreich gefallen ist, dass dort alles wieder zunichte wird. Es kann sein, eine anfängliche Begeisterung da ist, Aber dann geschieht es, die Nöte kommen, die Bedrängnisse kommen, die Verfolgung kommen und es wird alles wieder zunichte gemacht. Und dann verleugnet so jemand dauerhaft den Herrn. Und zwar ist das oft schlimmer, eine schlimmere Verleugnung als von jemandem, der nie scheinbar zum Glauben gekommen ist. Oft ist es so, dass Menschen, die scheinbar mal dabei waren, die Gemeinde miterlebt haben, Gemeinschaft gehabt haben und so weiter, dass die nahezu schlimmeren Verfolgern werden als solche, die ziemlich sich selbst als neutral betrachtet haben, die sagen, jedem das Seine, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, interessiert mich aber nicht, ich brauche das nicht. Die werden oft nicht zu so schlimmen Verfolgern wie solche, die dabei waren und dann abgefallen sind. Und natürlich sind sie nur von einem Bekenntnis abgefallen, nicht von der wahren Erkenntnis des Herrn. Und sie werden dann erfahren, dass sie verleugnet werden. Und wir dürfen hier nicht den Fehler machen, wenn Paulus sagt, wenn wir verleugnen, so wird er auch verleugnen. Denn wir bezieht sich nicht immer auf die wiedergeborenen Gläubigen. Oft sprechen die Autoren der Schrift mit wir auch allgemein von der Menschheit, von Menschen im Allgemeinen. Und das ist auch verständlich, denn die Briefe waren ja nicht nur an eine Gemeinde geschrieben oder an Gemeinden geschrieben, die nur aus Wiedergeborenen bestanden, sondern wir sehen ganz klar, da waren oft auch die Falschen mit dabei, mit gemischt unter den Gläubigen und die sollten natürlich auch mit angesprochen werden durch diese Aussagen. Also es geht um ein dauerhaftes Verleugnen und auch in Vers 13 um ein dauerhaftes Untreusein. Und wenn wir dauerhaft untreu sind, dann ist der Herr doch treu. Aber nicht treu, indem er die errettet, die dauerhaft untreu sind, sondern treu, indem er in Treue sein Gericht ausführt, das er verheißen hat denen, die ihm eben verleugnen und dauerhaft untreu sind. Also diese Stelle darf man aus dem Zusammenhang heraus nicht falsch verstehen, sondern hier geht es wirklich darum, er wird sein Gericht ausführen, auch gegenüber oder speziell gegenüber denjenigen, die bei der Gemeinde waren und dann an den Punkt gekommen sind, dass sie den Herrn verleugnet haben und in diese dauerhafte Untreue dann hineingekommen sind. Er wird das in Treue ausführen, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er hat sein Gericht verheißen, den gegenüber, die eben falsche Bekenner sind. Und wir wissen vom Herrn Jesus, wie er zum Beispiel die Pharisäer richtet oder wie er über die Pharisäer spricht, dass das Gericht, wenn die Erkenntnis größer ist, auch schlimmer ist, wie wenn die Erkenntnis nicht so groß ist. Aber der Punkt, den ich jetzt hier besonders betonen wollte, war, er sagt, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Um den Punkt geht es mir eigentlich, aber ich wollte jetzt nicht den Vers einfach so aus dem Zusammenhang ziehen, ohne ihn etwas zu erläutern. Wir werden mitherrschen, das ist die Verheißung an die Gläubigen. Und das ist auch eine Verheißung, die wir im Buch der Offenbarung sehen und verheißen bekommen, dass die Gläubigen, dass seine Gemeinde im tausendjährigen Reich dann mitherrschen wird. Aufgaben bekommen, je nach dem Maß, wie sie Frucht gebracht haben. Das ist etwas, was der Jesus selbst auch sagt, dass dem einen so viele Städte zum Beispiel zugeteilt werden, dem anderen weniger, je nachdem, wie er hier auf der Erde sich eingesetzt hat und sich gebrauchen lassen hat von dem Herrn, werden die Gläubigen mitherrschen. Und hier dürfen wir auch nicht übersehen, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Das heißt, hier spielt auch das Ausharren, das wir erfahren mussten, mit rein, in die Art und Weise, wie wir herrschen werden. Wir wissen nicht, wie genau diese Belohnung im tausendjährigen Reich aussieht. Es wird uns ja nicht so viel drüber gesagt, aber sicher spielt auch das mit rein. Wie viel jemand durchgemacht hat hier auf der Erde, spielt sicher mit rein in dem Maß, wie er nachher herrschen wird im tausendjährigen Reich. Und so kommen wir zu einer Stelle aus dem Petrusbrief im ersten Kapitel als letzte Stelle. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 7. Ich lese ab Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also hier sehen wir eine weitere Folge der Bewährung, damit die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also die Bewährung des Glaubens führt dazu, wenn der Herr Jesus wiederkommt, führt zu Lob, Ehre und Herrlichkeit. Und es ist natürlich eine Herrlichkeit, die nicht losgelöst ist von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und somit können wir sagen, wir sind teilhabig oder haben Teil an seiner Herrlichkeit und werden auch ein Lob erfahren, werden Ehre erfahren auf der Grundlage dieser Dinge, die wir getan haben, um des Herrn willen. Und da sehen wir, wie gnädig der Herr ist, dass er sogar die Seinen belohnen wird und loben wird für das, was sie um des Herrn willen durchgemacht und getan haben, obwohl die Schrift ganz klar sagt und der Herr Jesus ganz klar sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wenn wir je irgendetwas tun um des Herrn willen, dann ist es nicht ohne den Herrn Jesus, sondern durch den Herrn Jesus und durch seine Kraft und durch seine Gnade. Und trotzdem ist er so gnädig, dass er uns auch noch dafür belohnt. Wir werden uns dann nicht auf die Schulter schlagen und sagen, boah, ich habe es so gut geschafft. Und jetzt klopft der Herr mir auch noch auf die Schulter und sagt, danke, dass du das so gut getan hast. Aber es ist doch so, dass das, was wir hier tun, eine Auswirkung hat auf die Belohnung, dann, wenn wir beim Herrn sind, wenn der Herr erscheint, dann wird es ja das Preisgericht geben und dann wird offenbar, was wirklich im Herrn getan ist und was nicht. Und hier an dieser Stelle ist natürlich der Schwerpunkt auf dieser Tatsache. In dieser Stelle liegt der Schwerpunkt jetzt nicht darauf, haben wir genug getan oder nicht. Ein Gläubiger soll sich das immer fragen natürlich. Aber hier ist der Schwerpunkt darauf, dass wenn wir mancherlei Anfechtungen durchmachen, dürfen wir uns freuen, weil diese Bewährung unseres Glaubens wird diese Folgen haben. Wird Lob, Ehre und Herrlichkeit dann zur Folge haben. Und wir sehen auch an dieser ganzen Stelle liegt der Schwerpunkt dann auf der Freude. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und das ist natürlich das Endziel. Das Endziel, auf das wir schauen, ist, dass wir verwandelt werden, dass wir das neue Leben haben, dass wir dem Herrn gleichgestaltet sind, dann auch mit unserem Leib und dann in Ewigkeit bei ihm sind und wissen, wir haben das Heil, wir haben es jetzt auch erfahren, indem unser Leib verwandelt worden. Wir wissen jetzt schon, dass wir das Heil haben. Das ist ganz klar, dass die Schrift das sagt. Aber doch warten wir und sehnen uns nach diesem Moment, wenn wir verwandelt werden und dem Herrn dann, den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und das wird ein Moment unaussprechlicher Freude sein. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und natürlich liegt unser Hauptanliegen darin, diesen Moment zu erleben, unabhängig davon, wie viel Frucht wir jetzt gebracht haben. Ich denke mal, die größte Freude wird erstmal sein, dem Herrn Jesus gegenüberzustehen. Und dann kommt natürlich das Preisgericht, was nicht unwichtig ist, das möchte ich damit nicht sagen. Aber das erste Sehnen ist doch, den Herrn zu sehen. Dass wir ihn sehen, dass die Entrückung geschieht und wir ihm gegenüberstehen. Das ist doch das Hauptsehnen, das wir haben, weil wir ihn lieben und ihn dann wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen möchten. Und diese Liebe zum Herrn, die sollte uns jetzt anspornen, so viel wie möglich für ihn zu tun, auch bereit sein zu leiden, um ihn hier schon mehr zu erkennen. Wenn wir uns doch auf diesen Moment freuen, wo wir ihm gegenüberstehen und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wollen wir doch jetzt schon in der Erkenntnis des Herrn wachsen und wenn es auch Leiden bedeutet und beinhaltet. Und somit ist es die Liebe, die uns dazu bringen sollte, mehr für ihn zu tun und nicht schwerpunktmäßig die Hoffnung auf eine Belohnung. Auch wenn wir wissen, der Herr wird in seiner Gnade unsere Werke belohnen, aber die Hauptmotivation, die Grundmotivation ist in der Erkenntnis des Herrn zu wachsen, ihm gleichgestaltet zu werden, ihm ähnlicher zu werden und aus Liebe zu ihm, weil wir diese Liebe, seine Liebe erfahren haben und immer noch erfahren, aus dieser Liebe heraus eben zu wirken und uns gebrauchen zu lassen. Damit möchte ich für heute schließen.